Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Wort deine Gemeinde erbaut und dass durch dein Wort deine Gemeinde zum Dienst zugerüstet wird und durch den Geist gekräftigt wird. Lass das doch nun auch geschehen, wenn wir auf dein Wort hören, dass es tief in uns Wurzel fassen und schaffe Veränderungen dir zu ehren. Amen. Wir hören die Lesung, die Lesung zum zweiten Teil der Predigt, des Predigttextes beginnt in Apostelgeschichte 19, Vers 11. Auch ungewöhnliche Wunder ließ Gott durch die Hände des Paulus geschehen, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er an seinem Leib getragen hatte, zu den Kranken brachte, worauf dann die Kranken von ihnen wichen und die bösen Geister ausführten. Nun, da nahmen es aber einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern über Personen, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszusprechen, indem sie sagten: Ich beschwöre dich bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren besonders sieben Söhne eines gewissen Skoyas, eines jüdischen Hohepriesters, die das taten. Der böse Geist aber gab ihnen zur Antwort: Jesus kenne ich wohl, aber Paulus ist mir bekannt. Doch wer ist er hier? Hierauf sprang der Mensch, in welchem der böse Geist war, auf sie los, überwältigte sie und richtete sie so zu, dass sie unbekleidet und verwundet aus jedem Haus entflohen. Dieses Vorkommnis wurde aber allen Juden und Griechen bekannt, die in Ephesus wohnen. Und Furcht befiel sie alle, der Name des Herrn Jesus aber wurde hoch gepriesen. Ebenso kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten ihr früheres Treiben. Ja, nicht wenige von denen, die sich mit Zauberei abgegeben hatten, brachten die Zauberbücher auf einen Haufen zusammen und verbrannten sie öffentlich. Als man ihre Preise zusammenrechnete, kam der Betrag von 50.000 Drachen heraus. So breitete sich das Wort des Herrn unaufhaltsam aus und wurde immer stärker. Worte des lebendigen Gottes. Viele Christen in Leipzig träumen davon, dass unsere Stadt verändert wird. Dazu gehöre ich auch, muss ich zugeben, und ich hoffe, ihr auch. Die entscheidende Frage dabei ist natürlich, wie verändert man eine Stadt? Die Kompetenz, politisch und anderweitig, ruht natürlich in den Händen der gewählten Volksvertreter und der Stadtverwaltung. Und da ist es sicherlich gut, wenn sich Christen dort einstellen oder auf Wahllisten aufstellen lassen. Aber die Veränderung, von der wir reden, ist natürlich keine Veränderung rein auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auf der geistlichen. Und Pfingsten ist deshalb eine gute Erinnerung daran, wer diese Macht hat. Der Heilige Geist kann und will diese Welt und diese Stadt verändern. Er baut das Reich Gottes mitten in dieser Welt, in der Städte und Länder geistlich verändert. Und das wollen wir uns anschauen. In Apostelgeschichte 19 geht es um die Veränderung der Stadt Ephesus. Ephesus ist die zentrale Metropole in diesem Teil des Römischen Reichs. Die Bewohner sind überaus reich und auch entsprechend gebildet, aber es ist auch eine Stadt, die geistlich blind ist. Sie ist geprägt vom Aberglauben und auch der Glaube der kleinen Gemeinde dort ist an ganz entscheidenden Stellen blind. Diese Herausforderungen spiegeln sich auch im Wirken des Heiligen Geistes wieder, das wir uns gleich anschauen werden. Er wendet keinen 0815-Ansatz an, unabhängig von lokalen Gegebenheiten. Im ersten Teil sagen wir nämlich, dass Veränderung durch den Geist Gottes deshalb zuerst in der Gemeinde beginnt, vom Glauben an den Namen von Jesus angetrieben wird und durch das Wort Gottes gefestigt wird. Das waren die drei Punkte in der ersten Predigt. Eine bekannte Zusammenfassung derselben Überzeugung lautet: Der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes in der Gemeinde Gottes. Und vielleicht könnten wir angesichts von Apostelgeschichte Kapitel 19 ergänzen: Der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes in der Gemeinde Gottes und verändert dadurch die Welt. Die konsequente Lehre der Bibel wird die Grundlage für das Wirken des Heiligen Geistes geschaffen und damit für eine veränderte Stadt. Im zweiten Teil sehen wir nun, wie der Heilige Geist diese Grundlage nutzt, indem er die Lehre des Apostels Paulus vor der Stadt bezeugt. Dadurch bewirkt Gott das geistliche und starkes zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde in Ephesus. Sondern wir sehen außerdem in seinem Wirken in der Stadt auch Leben und Glauben der Gemeinde reifen lässt und dadurch die Gemeinde von Grund auf verändert wird. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Der erste Punkt lautet: bezeugt vor der Stadt. Wir lesen von Vers 11. Ungewöhnliche Wunder ließ Gott durch die Hände des Paulus geschehen, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er an seinem Leib getragen hatte, zu den Kranken brachte, worauf dann die Krankheiten von ihm wichen und die bösen Geister ausfuhren. Wow. Das ist zweifellos ein ungewöhnlicher Abschnitt über ungewöhnliche und kraftvolle Wunder. Fast wirkt es, das, was hier geschieht, wie Zauberei oder Magie. Und das ist tatsächlich auch so gewollt, wie wir gleich sehen werden, wenn wir uns den Abschnitt anschauen. Was wichtig ist, ist, dass das Wirken des Heiligen Geistes sich ganz entscheidend von Magie und Zauberei und Okkultismus unterscheidet. Diese Formen der Spiritualität versuchen, geistliche Mächte zu kontrollieren. Durch diesen Zugang zu geistlichen Mächten will man Unglück aus dem eigenen Leben fernhalten und sich Erfolg und Lebensglück sichern. Hier, gleich am Anfang, Vers 11, wird dagegen deutlich, wer tatsächlich die Kontrolle hat. Der Heilige Geist hört auf Gott. Und so lesen wir nicht, dass Paulus die Wunder vollbringt, sondern es wird ganz ausdrücklich betont, dass der allmächtige Gott durch die Hände des Paulus Wunder vollbringt. Es sind also Wunder, die nicht mit Paulus beginnen. Er hat nicht Kontrolle über den Heiligen Geist, sondern Gott wirkt durch Paulus. Und der Heilige Geist bringt Heilung und all das, was wir hier lesen. Diese Wunder gehen also sicherlich auf das Konto des Heiligen Geistes, auch wenn er hier, wenn er hinschaut, gar nicht ausdrücklich erwähnt wird. Das ist, glaube ich, seine Eigenheit, dass der Heilige Geist gerne im Hintergrund bleibt. Aber das heißt nicht, der Heilige Geist ist das Instrument von Paulus, sondern Paulus ist das Instrument und Gott ist souverän. Wenn wir uns also eine veränderte Stadt wünschen, müssen wir uns zuerst eines klar machen, nämlich, dass wir den Heiligen Geist nicht kontrollieren können. Gott kontrolliert ihn. Er ist es, der diese Stadt verändern kann, wenn er will. Was wir allerdings sehr wohl tun können und sollten, ist, dass wir die Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes schaffen. Wir können den Geist nicht kontrollieren, aber wir können durch treue Verkündigung und natürlich auch treues Hören auf diese Verkündigung eine Grundlage schaffen, in der der Heilige Geist wirkt. Wir sehen also, wie der Heilige Geist wirkt. Und sein Wirken besteht nicht aus willkürlichen Wundern, sondern er bezeugt eben wieder das Wort, nämlich die Verkündigung von Paulus bei der Stadt, die die Grundlage für sein Wirken ist. Der Geist wirkt nicht ohne das Wort. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Der Geist wirkt nicht ohne das Wort, sondern er bestätigt das Wort von Jesus. Das ist sein Ziel. Und das ist nicht das einzige Bemerkenswerte hier, sondern auch die Art, wie der Heilige Geist die Lehre bezeugt, ist bemerkenswert. Wie ich schon bemerkt habe, sind Anschein von Zauberei. Und diese Zauberei oder diesen Anschein, der ist besonders wirksam in Ephesus. Ephesus ist berühmt, berüchtigt für ihren Hang zur Zauberei. Die Epheser haben eine Faszination für alles, was die geistliche Welt betrifft, alles, was dort Kontrolle ausüben kann. Sie kennen sofort, dass hier eine außergewöhnliche geistliche Macht am Wirken ist. Und dass wir Fragen auf. Es zieht sie unwiderstehlich hin zum Apostel. Ja, der Heilige Geist passt also seine Bezeugungsstrategie und Überzeugungsstrategie den Gegebenheiten vor Ort an. Das ist ganz wichtig. 108,15 Ansatz. Er bestätigt ja nicht nur das Wort der Apostel, sondern er untergräbt auch die Lügen und falschen Vorstellungen der Überzauberer, indem er deren Machtlosigkeit demonstriert. Dazu gleich mehr. Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass der Heilige Geist auf genau dieselbe Weise hier und heute leitet. Er kann natürlich, er hat die Freiheit, er ist souverän, aber er passt sich den Gegebenheiten an. Und wir werden sein Wirken eher erkennen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wofür Leipziger offene Augen haben, was sie interessiert und fasziniert. Denn es könnte sein, dass genau das der Hebelpunkt ist, an dem der Heilige Geist ansetzt. Wenn wir offene Augen dafür haben, wofür Leipziger offene Augen haben, dann bekommen wir vielleicht ein besseres Gespür dafür, wie der Heilige Geist Jesus in unserer Stadt bezeugt. Ich denke, das macht es lohnenswert, sich mit den Interessen und Vorlieben unserer Mitmenschen zu beschäftigen. Denn vielleicht sind es gerade die, die der Heilige Geist verwenden wird, um Jesus zu bezeugen. Der Heilige Geist wird wieder ein Haufen Lokalpolitiker, kann man sagen. Und wie schon angedeutet, untergräbt der Heilige Geist die Lügen, die alle glauben. Das ist seine Strategie. In Ephesus bedeutet das, und er kriegt den Aberglauben in der Stadt. Wir lesen mit der Zeit Vers 13. Nun, und der Name ist einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern über Personen, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszusprechen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Das waren besonders 7 Söhne eines gewissen Skoyers, eines jüdischen Hochpriesters, die das taten. Böse Geist aber gab ihnen zur Antwort: Jesus kenne ich wohl, und auch Paulus ist mir bekannt. Doch wer seid ihr? Hierauf sprangen die Menschen, welche der böse Geist war, auf sie los, überwältigte sie und richtete sie so zu, dass sie unbekleidet und verwundet aus jedem Haus entflohen. Dieses Vorkommnis wurde aber allen Juden und Griechen bekannt, die in Ephesus wohnten, und Furcht befiel sie alle. Der Name des Herrn Jesus aber wurde hochgepriesen. Die Vorstellung, dass man durch bestimmte Worte Macht über die geistliche Welt ausüben kann, war damals weit verbreitet. Es gibt ägyptische Pergamente aus der Zeit, die Begriffe wie Sabbat verwenden oder den Namen Gottes verwenden, um geistliche Kontrolle auszuüben, ohne Glauben, ohne irgendeinen Formsglauben. In diesem Abschnitt wird auf ironische Weise diese Vorstellung, dass Menschen auf irgendeine Weise die geistliche Welt kontrollieren könnten, als komplette Lüge bloßgestellt. Geistliche Macht hat man nicht durch bestimmte Beschwörungsformen, sondern dadurch, wer man ist. Wegen dieser Frage stellt der böse Geist in Vers 15: Wer seid ihr? Sie haben keine Antwort. Die geistliche Welt hat eine Macht. Jesus Christus, ihm hat Gott der Vater alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und natürlich die, denen er diese Autorität übertragen hat. Das sind die 12 Apostel. Das müssen die 7 Brüder hier am eigenen Leib erfahren. Sie meinen, dass der Name Jesus eine Zauberform ist. Und dass sie nur den Namen Jesus ohne Glauben verwenden können. Und dann wird etwas in der geistlichen Welt verändern. Das ist wichtig, wenn wir uns wünschen, dass Gott Veränderung bringt. Es ist nicht durch Jesus, durch den Namen Jesus, ohne Glauben. Aber der Name Jesus ist nämlich eine Zauberform. Ohne Verkündigung und Glauben wird er eine Stadt nicht verändern. Sondern er will die Stadt ja gerade zum Glauben an Jesus bringen. Und durch den Glauben der Gemeinde und die Verkündigung darin eine Stadt verändern, die Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Ziel dieser ungewöhnlichen Wunder. Sie sind nicht willkürlich, sondern haben eben das Ziel, von dem wir in Vers 20 lesen. Schaut es euch an, Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn unaufhaltsam aus und wurde immer stärker. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Und es ist nur eine andere Weise, gerade zu sagen, dass die Gemeinde sowohl zahlenmäßig als auch an Reife wächst. Wenn das Wort wächst und sich ausbreitet, wächst die Gemeinde und wird reif. Wir sehen, wie eng Gemeinde und Wort miteinander verknüpft sind. Wenn wir sehen wollen, wie der Geist eine Stadt verändert, müssen wir dorthin blicken, wo der Geist durch sein Wort wirkt. Das ist zuerst in der Gemeinde. Dort ist der Samen der Veränderung für eine veränderte Stadt. Das ist auch mein letzter Punkt. Die Veränderung einer Stadt beginnt und endet in der Gemeinde. Veränderung in einer Stadt beginnt und endet in der Gemeinde. Lesen wir dazu den letzten Abschnitt von Vers 18. Ebenso kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten ihr früheres Treiben. Ja, nicht wenige von denen, die sich mit Zauberei abgegeben hatten, brachten die Zauberbücher auf einen Haufen zusammen und verbrannten sie öffentlich. Als man ihre Preise zusammenrechnete, kam der Betrag von 50.000 Drachen heraus. So breitete sich das Wort des Herrn unaufhaltsam aus und wurde immer stärker. 50.000 Drachen, vielleicht fragt ihr euch, wie viel das ist. Das ist ein Drachen oder ein Denar, ist ein Tageslohn. Ja, hier geht es um viel Geld. Und wir sehen, wie das Wort des Herrn kräftig wird, wenn Zauberbücher verschwinden. Und wir sehen, dass das nicht nur in der Stadt, dass der Heilige Geist nicht nur die Zauberei in der Stadt entlarvt, sondern auch in der Gemeinde. Veränderung endet auf zwei Weisen. Nicht erstens dadurch, dass die Menschen einer veränderten Stadt in der Gemeinde enden. Ja, das Wort des Herrn breitet sich aus und wird stärker. Das heißt, Menschen kamen in die Gemeinde. Aber auch die Veränderung selbst findet nicht nur draußen in der Stadt statt, sondern vor allem in der Gemeinde. Nicht nur die Leute, sondern die Veränderung endet, könnte man sagen, in der Gemeinde. Das sehen wir in diesem Abschnitt daran, wie Menschen sich von ihren alten Überzeugungen und Praktiken abkehren. Hier wird deutlich, dass wohl viele Epheser zum Glauben an Jesus gekommen waren, aber vielleicht irgendwie immer noch an der Zauberei festhielten. Wir wissen nicht, ob sie Zauberei noch praktiziert haben, aber es ist durchaus möglich und wahrscheinlich. Das ist ja auch ein großes Thema in afrikanischen Gemeinden, dass Aberglaube und wahrer Glaube oft weiter koexistieren und das etwas zu friedlich miteinander. Das Problem besteht natürlich nicht nur weit weg in Afrika, sondern auch wir sollten uns fragen, in welcher Form vielleicht auch bei uns versteckter Aberglaube noch Raum hat. Ja, damit meine ich Praktiken und Überzeugungen, die fast ein wenig an Zauberformeln oder Zauberpraktiken erinnern und mit dem wahren Glauben an Jesus keine Verbindung haben. Denn die wenigsten von uns werden tatsächlich in okkulte Praktiken verstrickt sein. Wenn ja, dann solltest du dich davon umgehend abkehren und Vergebung suchen. Aber welche quasi okkulten Praktiken und Überzeugungen kann man weiterhin vielleicht als Christ in Leipzig? Welchen kann man weiter anhängen? Ich habe hier drei Beispiele. Es kann sein, dass man meint, dass Gebete eher erhört werden, wenn man vor dem Armen was sagt, im Namen des Herrn Jesus. Steht mich nicht falsch, die Bibel sagt, dass wir im Namen des Herrn Jesus beten sollen. Ja, das ist eine gute Sache und schlecht an sich, wenn man sich klar macht, in wessen Namen man Gott um etwas bittet. Aber man kann eben auch meinen, dass Gott ein Gebet vielleicht nur dann erhört, wenn man die Zauberform sagt. Dass man zusätzliche Zuversicht hat, weil man sagt, er hat den Namen von Jesus. So funktioniert Gott nicht. Gott hört auf dich, wenn du stellvertretend im Namen von Jesus bittest. Nicht, weil du diese Form brauchst. Ein anderes Beispiel. Kann unser Denken über Sakramente sein, heute besonders relevant. Man könnte meinen, dass mit Sakramenten eine bestimmte Kraft automatisch und unausweichlich frei wird. Zum Beispiel in der Taufe. Und man erwartet, dass der Heilige Geist jedes Mal, so wie hier im ersten Teil, die Zungensprache schenkt. Oder, dass man zum Beispiel erwartet, dass man durch die Taufe garantiert errettet wird. Was tatsächlich in großen Denominationen geglaubt wird. Unabhängig vom Glauben gerettet wird, weil man getauft ist. Auch beim Abendmahl kann man sich fragen, ob dort etwas unabhängig vom Glauben der Person geschieht, die es empfängt. Diese Liturgie ist ja sehr hilfreich. Es sieht gut aus, dass wir uns im Abendmahl in unserem Herzen durch den Glauben mit Danksagung ernähren. Durch ohne Glauben nutzt ihr das Abendmahl nichts. Im Gegenteil, ich würde dir sogar sehr empfehlen, das Abendmahl nicht zu empfangen, wenn du nicht an Jesus glaubst. Du kannst natürlich gerne für einen Segen da bleiben, aber bitte empfangen das Abendmahl nicht, es wird dir nichts helfen. Ein biblisches Taufen- und Abendmahlverständnis gehört tatsächlich, wenn wir uns das hier anschauen, zu einer gesunden Gemeinde und bildet damit eine Grundlage für das Wirken des Geistes in der Stadt. Wo falsche Praktiken ausgeübt werden, stehen wir der Veränderung entgegen. Das letzte Beispiel passt auch sehr gut zum heutigen Text. Man kann nämlich auch meinen, dass eine Stadt von Grund auf verändert werden muss, wenn wir nur die wichtigen Zutaten zusammenmischen. Dein Zaubertrank kann eine bestimmte Wachstumsstrategie sein, die die Gemeinde verfolgt. Aber man kann auch meinen, dass es einfach die Dinge sind, die wir uns hier im Text anschauen. Ja, dass man nur gute christliche Lehre braucht und eine Gemeinde, die umkehrt von ihren alten Wegen, und dann kommt das Wachstum von allein. Aber es gibt viele Beispiele, wo das Wort treu verkündigt wird und die Gemeinde zahlenmäßig nicht wächst. Also selbst das ist kein Rezept für großes zahlenmäßiges Wachstum, sondern man schafft damit nur die Voraussetzungen, wie der Heilige Geist wirken kann in seiner Alter, wenn er will. Was also muss geschehen, damit eine Stadt verändert wird? Was sagt uns Apostelgeschichte 19 darüber? Nun, ich denke, fangen wir an damit, was nicht in unserer Macht steht. Und das ist, wie der Heilige Geist souverän das Wort in unserem Kontext bezeugen wird und Menschen zubringen wird. Ich glaube, wir können zuversichtlich sein, dass es bezeugen wird, aber vielleicht vor allem dadurch, durch Verstärkung in der Stadt und durch eine stärkere Einheit in der Wissens. Was auch nicht in unserer Macht steht, ist, wer dadurch zum Glauben kommt. Vielleicht wünschen wir uns, dass eine bestimmte Person zum Glauben kommt. Und wir beten für die Person, das ist auch richtig. Aber es liegt in Gottes Autorität, ob der Heilige Geist diesem Mensch Erneuerung und Leben schenkt. Der Heilige Geist schenkt Glauben nach Gottes Plan, nicht nach unserem Plan. Das sind die Dinge, die nicht in unserer Macht stehen. Was dagegen in unserer Macht steht, ist relativ einfach. Was wir hier sehen ist, wir sollen das Wort treu verkünden, weil wir damit den Raum für das Wirken des Heiligen Geistes eröffnen. Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes in der Gemeinde Gottes. Worttreue Gemeinden sind der Keim für eine veränderte Stadt, eine geistlich erneuerte Stadt. Worttreue Gemeinden sind der Keim für eine geistlich erneuerte Stadt. Wie wir hier im letzten Abschnitt sehen, sollen wir natürlich das Wort nicht nur treu verkünden, sondern genauso treu auf unser Leben anwenden. Wir brauchen seine Kraft, damit wir uns von den alten Praktiken abwenden. Dass wir erkennen, dass Jesus allein unser Retter ist, unser Bewahrer, der Dinge verändert. Deshalb, und zu diesem Zweck hat er am wenigsten den Heiligen Geist ausgelöst. Dann sollen wir uns abgrenzen von falschen Praktiken, von falschen geistlichen Zugängen zur geistlichen Welt, Zauberei oder was das auch immer ist. Wir sollen uns abwenden von Zauberformeln, Zaubertränken und allem, was man sonst vielleicht noch so implizit meint. Und wir sollen uns allein aus der Verkündigung ernähren, weil der Geist durch die Verkündigung erwirkt. Wir wünschen uns alle eine veränderte Stadt. Vieles davon steht nicht in unserer Macht, aber wir können die Grundlage dafür schaffen, indem wir hören, indem wir verkünden und indem wir reduzieren. Lasst uns beten, dass Gott uns zuerst verändert und dadurch vielleicht auch die Stadt. Mein mächtiger Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der diese Welt erneuert und verändert durch seinen Geist. Wir danken dir, dass dein Geist die Welt auf ihr Ziel zubewegt, nämlich dass alle Knie sich vor Jesus beugen. Und der Kern, der Schlüssel dazu ist die Wort und Verkündigung. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu befähigst, dein Wort weiter treu zu verkündigen. Nicht nur vorne, sondern jeden Tag und in der Welt, dass sichtbar wird, dass Jesus allein Autorität über die geistliche Welt hat. Dass Jesus allein erretten kann von den bösen geistlichen Mächten, die uns zerstören sollen. Und sein Name groß wird durch die Verkündigung und das Führen.